Ein Waschmittel. Und Ihr Slogan zählt tatsächlich zu den bekanntesten Werbeslogans überhaupt. Jener Spruch, Ariel, wäscht nicht nur sauber, sondern rein. Ja, gibt es da überhaupt einen Unterschied? Ist das nicht eigentlich ein merkwürdiger Spruch? Ist sauber nicht das Gleiche wie rein? Nein, die Werbestrategen, die haben sich gedacht, sauber, ja, das kann doch jeder. Sauber, das könnte unter Umständen auch ein wenig oberflächlich sein, aber rein, das geht so richtig in die Tiefe, eben porentief rein, wie man im Waschmittelgenre auch sagt. Porentief, also so ganz in die Tiefe, da wird auch der verborgene Schmutz entfernt. Es muss also etwas tiefer gehen als nur an die Oberfläche. Wenn wir diese Worte des Propheten Jesaja auf uns wirken lassen, die wir eben gehört haben, wenn wir sie lesen, ja, dann geht das auch tief. Dann geht das unter die Haut. Denn es sind harte Worte, deutliche Worte, scharfe Worte, Worte, die auch wehtun. Aber sie dienen dazu, um in der Tiefe uns zu erreichen und uns rein zu machen. Und da werden drei Dinge angesprochen, wo es auf den Unterschied drauf ankommt zwischen Oberflächlichkeit und Tiefe. Zwischen dem, was so an der Oberfläche so scheinbar nur da ist, und dem, was in echt im Herzen da ist. Da geht es nämlich um Gottesdienst, um Gebet und um Reinheit. Porentiefer Gottesdienst, wie kann das aussehen? Porentiefes Gebet, porentiefe Reinheit. Nun das erste, porentiefer Gottesdienst. Höret des Herrn Wort, ihr Herren von Sodom, nimmt zu Ohren die Weisung unseres Gottes, du Volk von Gomorra. Was soll mir die Menge eurer Opfer, spricht der Herr. Ich bin satt der Brandopfer von Widdern und des Fettes von Mastkälbern und habe kein Gefallen am Blut der Stiere, der Lämmer und Böcke. Wenn ihr kommt zu erscheinen vor mir, wer fordert denn von euch, dass ihr meinen Vorhof zertretet und. Ich mag das nicht. Eure Sabbate, eure Festversammlung, ich kann das nicht leiden, sagt Gott. Ja, wen spricht er denn hier überhaupt an? Sodom und Gomorra waren schon längst zu Staub und Asche geworden. Wen spricht er hier an? Er spricht das Volk Israel an. Er spricht Jerusalem an mit dem heiligen Tempel. Er spricht die Gottesdienste an, die mitten im Heiligtum stattfanden. Mitten unter seinem Volk also. Und die redet er an mit Sodom und Gomorra. Wie das? Nun, Jesus macht es später genauso. Ja, Jesus legt noch eins drauf, als er mit Kapernaum redet. Er sagt, ihr seid nicht nur wie Sodom und Gomorra, ihr seid noch schlimmer. Matthäus 11, und du, Kapernaum, wirst du bis zum Himmel erhoben werden? Nein, du wirst bis in die Hölle hinuntergestoßen werden, denn wenn in Sodom die Taten geschehen wären, die in dir geschehen sind, es stünde noch heutigen Tages. Doch ich sage euch, es wird dem Land der Sodomer erträglicher ergehen am Tage des Gerichts als dir. Das sagt er zum Volk Israel. Das sagt er zu Kapernaum. Das war eigentlich seine Stadt, seine Lieblingsstadt, wie es an anderer Stelle heißt. Die Stadt, wo Jesus eigentlich gerne zu Hause war. Und die muss sich ein solch scharfes Urteil gefallen lassen. Was ist da los? Ich möchte heute mal sehr provozierend fragen, wie wäre es, wenn Gott, wenn Jesus solche Worte auch zu Hohnhorst sagen würde? Höret des Herrn Wort, ihr Herren von Sodom. Nehmt zu Ohren die Weisung unseres Gottes, du Volk von Gomorra. Nein. Kann man denn sowas sagen? Sodom und Gomorra, das ist doch in unserem Verständnis der Inbegriff von Gottlosigkeit. Der Inbegriff von Hurerei, von Gewalt, Mord und Totschlag, da sind wir doch weit entfernt von. Aber wenn wir weiterlesen, was nun Gott im Einzelnen kritisiert, dann geht es hier gar nicht um schlimmste moralische Verfehlungen, sondern da geht es um Gottesdienst. Aber um eine falsche Art von Gottesdienst. Da werden nun sämtliche Arten von Opfern aufgezählt, die das Alte Testament kannte. Brandopfer von Widdern und. Da werden nun sämtliche Feste und Feiertage aufgezählt, bis hin zum Sabbat, der doch für Gott selbst eine ganz große Rolle spielt, wenn wir die Bibel lesen. Du sollst den Sabbat, du sollst den Feiertag heiligen. Was haben die denn nur falsch gemacht? Warum regt sich Gott so auf? Nun, der Grund ist der. All diese Feste und Festivitäten, alle diese Aktivitäten und Aktionen, all diese Gottesdienste und gottesdienstlichen Feiern waren in Gottes Augen oberflächlich. Sie kamen nicht vom Herzen, sie kamen mit einer falschen Einstellung. Gottesdienst wurde missverstanden, nur als ein Dienst für Gott, mit dem man versucht hat, Gott zu kaufen. So wie die Heiden dies taten. Sie haben ihren Göttern Opfer geopfert, damit sie etwas bekommen. Sie haben ihre Gottesdienste gefeiert nach dem Motto Do ut des. Lateinisch Do ut des, das heißt, ich gebe dir etwas, damit du mir etwas gibst. Also Gott, ich gebe dir jetzt ganz wunderbare, tolle Opfer. Ich feiere für dich die tollsten Gottesdienste, aber Bedingung ist, dass du das mir belohnst. Damals in Juda, dass du uns dafür schützt und bewahrst vor unseren Feinden, den Assyrern, dass du uns Glück und ein langes Leben gibst. Und heute? Ja, Gott, wir wollen dir schon folgen. Wir wollen hier Gottesdienste feiern und wir wollen auch immer wieder mal kommen, damit es uns gut geht. Damit du uns Gesundheit, Wohlergehen, Bewahrung, ein langes Leben schenken magst. Du ut des. Ich gebe, damit du gibst. Ein Versuch, Gott zu kaufen. Opfer gegen Belohnung. Doch Gott ist nicht käuflich. Fromme Leistung, um etwas damit zu bekommen, das ist nicht Gottesdienst. Sondern Gottesdienst heißt zuerst Gottes Dienst an uns. Gott dient uns. Und wir müssen bereit sein, uns dienen zu lassen. Und das können wir nur, wenn wir einsehen, dass wir Gott brauchen. Dass wir eben nicht auf unsere Werke schauen können, auf die Leistungen, auf unsere Frömmigkeit, auf unseren Glauben, auf das, was wir zu bieten haben. Nein, sondern dass wir aus tiefstem Herzen singen, nichts hab ich zu bringen, alles Herr bist du. Und erst dann, wenn wir erfahren haben, dass Gott uns dient, erst dann können wir auch Gott dienen. Aber es ist eine ganz andere Perspektive. Wir dienen dann nicht mehr Gott, um ihn damit sozusagen zu erpressen. Das hat Gott doch gar nicht nötig. Gott hat es doch gar nicht nötig, das sagt er an keiner Stelle im Alten Testament so scharf und deutlich wie hier, außer vielleicht noch in Amos 5. Gott hat das gar nicht nötig, diese ganzen Opfer, diese ganzen Gottesdienste Was hat er denn davon? Nein, ihm geht es nicht um irgendwelche Feiern und Rituale, um Traditionen und kultischen Handlungen. Ihm geht es um uns. Und wenn wir Gottesdienst feiern, dann will er uns beschenken und dann müssen wir aber auch bereit sein, uns beschenken zu lassen und müssen unseren Stolz ablegen an der Türschwelle, wenn wir das Gotteshaus betreten. Dann geschieht porentiefer Gottesdienst, Gottesdienst aus der Tiefe des Herzens heraus. Dann können wir begreifen und erfahren, was es heißt, Gott dient uns. Und dann können wir auch ihm dienen, so dass er sich darüber freut. Porentiefes Beten, das ist nun ein Beten, das mit dem Tun zusammenhängt. Wenn ihr auch eure Hände ausbreitet, verberge ich doch meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch viel betet, höre ich euch doch nicht, denn eure Hände sind voll Blut. Hier geht es um ein Beten, das oberflächlich ist. Ein Beten mit Händen voller Blut. Was muss man sich darunter vorstellen? Nun, die Zeit, in der Jesaja lebt und in die Jesaja diese Worte Gottes hineinspricht, ist eine Zeit voller Ungerechtigkeit, voller sozialer Missstände. Die Reichen wurden immer reicher auf Kosten der Armen. Und da ging es manchmal auch nur mit blutbefleckten Händen. Da wurden Arme so in die Armut getrieben, dass sie ihre eigenen Kinder in die Schuldsklaverei verkaufen mussten und manchmal dabei zu Tode kamen. Und die Reichen, die sich die Hände nicht direkt schmutzig machen wollten, lebten in Saus und Braus auf Kosten der Armen. Das kann man übrigens archäologisch nachweisen, denn man hat Ausgrabungen gemacht von Häusern aus dieser Zeit, die in der Tat üppig verziert waren mit geschnitztem Elfenbein etwa, wo man goldene Haarspangen gefunden hat, Goldschmuck für die feine Dame des Hauses. Und all dieser Reichtum zusammengeklaut und geraubt auf Kosten der Mittel- und Landlosen. Und wenn diese Menschen dann vor den Tempel kamen, um zu beten, dann war das ein Beten aus der Oberfläche heraus. Und dann sagt Gott durch Jesaja, wenn ihr zum Gebet eure Hände ausbreitet, dann höre ich euch nicht. Ich verberge mich vor euch. Was ist damit gemeint? Nun, wenn man in den Urtext schaut, dann sind damit, da steht gar nicht die Hände, sondern die inneren Handflächen. Und man muss sich das so vorstellen, dass dieser Gestus des Betens, anders als bei uns, eben nicht gefaltete Hände waren, sondern ausgebreitete Hände, eigentlich ein wunderbares Symbol. Das sollten nämlich leere Hände sein. Die hohle Handfläche, zu Gott ausgebreitet, hier bin ich habe nichts, beschenke mich. Nur was das Problem war, ihre Hände hier waren nicht leer, die waren voll. Voll mit Blut, aber auch voll mit Sattheit. Voll mit Genusssucht, voll mit Wohlstand, mit Luxus. Und bei uns? Kommen wir wirklich im Gebet mit leeren Händen zu Gott? Oder wenn wir unsere Hände ausbreiten würden, wären sie auch so gefüllt mit allem, was wir haben, mit allem, was wir sind? Und was wir meinen zu sein. Denken wir an den Pharisäer und an den Zöllner, die beide zum Gebet in den Tempel kamen. Und der eine betet und sagt, lieber Gott, danke, dass ich nicht so bin wie die anderen, die Bösen, die Schlechten, die, die dich wirklich nötig haben. Ich bin ja so gut, ich hab dich doch gar nicht nötig. So hat er es nicht gesagt, aber gemeint. Oder beten wir so wie der Zöllner, der sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Ich habe nichts zu bringen, ich habe wirklich leere Hände ausgebreitet vor dir. Vor diesen leeren Händen verschließt Gott nicht seine Augen. Das ist Beten, was aus der Tiefe herauskommt, und das ist ein Beten, was sich mit dem Tun verbindet, nämlich mit dem rechten Tun. Ora et labora, sagten die alten Mönche. Das heißt, bete und arbeite. Arbeiten nicht irgendwas, kein Workaholic. Nicht arbeiten, um die Karriereleiter hinaufzuklettern, sondern bete und arbeite für Gottes Sache. Das heißt, die Hände, die sich falten, oder die Hände, die sich vor Gott ausbreiten zum Gebet, das sind die Hände, die anpacken, wo Not in dieser Welt ist, die dem Nächsten helfen und die für den Nächsten die Hand Gottes sind. Die Hand, die Gott dem Nächsten ausstreckt, um ihm auf die Beine zu helfen. Und da muss jeder sich selber fragen, wo ist der Nächste vor meiner Haustür? Wo kann ich helfen und anpacken, hingehen? Solch ein Gebet ist Gebet, von dem man sagen kann, das hat Hand und Fuß, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das ist porentiefes Beten, weil es eben nicht an der Oberfläche bleibt, sondern aus der Tiefe des Herzens herauskommt, weil es verbunden ist mit dem Tun, mit dem Handeln, mit dem Leben. Und schließlich das letzte, porentiefe Reinheit. Und damit sind wir beim Ausgangspunkt. Wäscht nicht nur sauber, sondern rein. Hier geht es um eine Vergebung, die mit echter Veränderung einhergeht. Jetzt sagt Gott nämlich etwas sehr Bemerkenswertes. Vers 18. Zunächst klingt es nach einem Wettkampf, nach einem Gerichtsstreit. So kommt denn und lasst uns miteinander streiten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Wie passt das zusammen? Dieser plötzliche Umschwung, dieser plötzliche Umbruch. Nun, im Hebräischen ist das gar nicht so eindeutig, wie Luther es hier gemacht hat. Im Hebräischen kann man das auch als Frage übersetzen. Das würde dann so klingen, wenn eure Sünde denn so blutrot ist, kann sie dann schneeweiß werden? Und wenn sie rot ist wie Scharlach, kann sie dann wie Wolle werden? Und die Frage bleibt offen. So kann man das auch übersetzen. Aber Luther hat recht, wenn er es als eine Verheißung übersetzt. Und wenn man das Ganze des Jesaja-Buches liest, eben nicht nur diese Stelle des Gerichtes, dann wissen wir, ja, Luther hat richtig übersetzt. Denn in Jesaja 53 ist ja davon die Rede, dass unsere Strafe auf ihm liegt, dass er um unserer Sünde willen gestorben ist. Und dass wir durch ihn Frieden haben, durch ihn, der am Kreuz für uns stirbt. Und er kriegt das hin, was wir durch unsere eigenen Anstrengungen und Bemühungen nicht hinkriegen. Er kriegt wirklich die Vergebung hin, die uns vollkommen verwandelt. Nun muss man sich das mal vorstellen, blutrot und wie Scharlach, eigentlich steht dort wie Purpur. Nun ist Purpur in der Antike, im Altertum, eigentlich der wertvollste Farbstoff, den man sich vorstellen kann. Aus Purpurschnecken zubereitet. Und Purpur ist die Farbe von Königen. Nur die konnten sich eigentlich diesen Farbstoff leisten, weil der so intensiv ist. Den kriegt man nicht mehr weg. Einmal Purpur, immer Purpur. Aber hier setzt Gottes Wort ein und sagt, so denkt ihr, ihr Menschen. Einmal Sünder, immer Sünder. Aber so ist es nicht. Es kann doch die Wandlung geben. Ich kann auch die schlimmsten Sünden wegnehmen und verwandeln. Und zwar nicht nur so ein bisschen blasser machen, sondern weiß wie Schnee, weiß wie weiße Wolle, unschuldig, rein. Das ist echte Vergebung, die eben nicht an der Oberfläche bleibt, sondern die Poren tief geht, bis in die tiefsten Tiefen hinein unseres sündigen Handelns. Da will Jesus hineingreifen und sein Waschmittel ist sein Blut, das er für uns vergossen hat. Und wenn wir uns ihm hingeben, es gibt keine Sünde auf der Welt, die er nicht wieder vergeben könnte. Vielleicht denkst du, nein, das, was ich getan habe, das kann man nicht wieder gut machen. Sicherlich. Unser sündiges Tun hat manchmal Folgen, die wir nicht wieder in den Griff bekommen. Und die Folgen können wir in der Tat nicht immer wieder gut machen. Aber vor Gott können wir tatsächlich wieder schneeweiß werden. Er nimmt unsere Sünde weg. Und wenn das erstmal geklärt ist, dass das Verhältnis zwischen Gott und mir wieder ins Lot gebracht ist, wieder rein ist, dann hilft es mir auch, die Folgen meines bösen Handelns anzupacken, abzumildern und Gutes zu tun, um gute Folgen daraus werden zu lassen. Es ist schon merkwürdig, dass Jesaja gerade diesen Purpurfarbstoff wählt. Nicht nur, weil er so unglaublich intensiv ist, sondern ich glaube, weil er auch so der Farbstoff der Könige ist. Das hat was mit unserem Stolz zu tun. Sehen wir nicht unsere Sünde auch oft wie so einen Purpurmantel? Wollen unsere Sünde zudecken mit einem Mantel, mit einem Mäntelchen? Das geht so nicht. Wir müssen unseren Stolz ablegen, den Königsmantel unseres Stolzes. Nur einer ist König, das ist er. Wenn wir dazu bereit sind, dann kommt er und vergibt uns und tauscht ein diesen selbstgewählten Purpurmantel unseres Stolzes, unserer Sünde, gegen das weiße Kleid der Gerechtigkeit. Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Poren tief rein. Poren übrigens sind kleine Öffnungen und lassen sich zum Beispiel in biologischen Geweben wie Blättern oder Haut finden, wo sie die Durchlässigkeit für Luft, Wasser und andere Stoffe in einer Membran ermöglichen. Darum geht es. Wenn wir Poren tief rein sind, dann wird unser Leben durchlässig für Gottes Stimme, für sein Wirken. Dazu helfe uns Gott. Amen.